Es ist 12 Uhr und jetzt ist Katrin für euch da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Auch bei uns im Norden gab es an diesem Hitzewochenende neue Temperaturrekorde. Was tut die Politik für den Hitzeschutz? Und wie tritt das DFB-Team heute bei der Fußball-WM gegen Paraguay an? Ventilatoren oder aufblasbare Planschbecken, das waren wohl die Topseller in den vergangenen heißen Tagen, wenn es denn überhaupt noch welche gab. Ihr habt das Hitzewochenende hoffentlich gut überstanden. Der neue Temperaturrekord in Deutschland lag bei 41,7 Grad. Die gab es in Brandenburg, aber hier im Norden, da waren wir auch nicht so weit davon entfernt. Und das war für viele ziemlich anstrengend.
Also in der Stadt konnte man es gar nicht aushalten. Also man kam raus und dann war so eine richtige Welle. Das hat einen richtig bedrückt.
Wir haben es tatsächlich zu Hause verbracht und haben versucht, uns da irgendwie über die Stunden zu retten.
Wir haben aber auch kalte Lappen, Sprühflasche benutzt, viel getrunken, aber auch viel geschlafen, weil man halt nachts nicht zur Ruhe kommt, ne?
Jetzt ist es wieder kühler und wir können erstmal durchatmen, aber vielen steckt die Hitze noch in den Knochen und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen matschig. Claire Schnitzlein aus der Norddeutschland-Redaktion. Wie außergewöhnlich war dieses Wochenende?
Ja, es war meteorologisch tatsächlich ein Wochenende der Superlative in Niedersachsen. Da wurde mit 40,2 Grad in Lüchow ein neuer Landesrekord gemessen. Schleswig-Holstein erreichte mit 39,2 Grad in Grambeck im Landkreis Herzogtum Lauenburg den Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde in Suckow bei Schwerin 40,9 Grad registriert, ebenfalls ein neuer Landesrekord. Und auch hier in Hamburg wurde an der Wetterstation Neuwiedental 39,4 Grad gemessen. Das ist jetzt nicht der Allzeitrekord für die Hansestadt, aber der höchste, der jemals im Juni gemessen wurde. Dazu kamen vielerorts einfach tropische Nächte mit Temperaturen über 20 Grad. Also die Wohnungen und Gebäude, die konnten sich wirklich kaum noch abkühlen. Und damit hat diese Hitzewelle praktisch in allen vier norddeutschen Ländern wirklich Wettergeschichte geschrieben.
Und sie hatte Konsequenzen. Wie und wo haben die sich bemerkbar gemacht?
Praktisch wirklich überall. Also zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden. In Hamburg wurde etwa der Halbmarathon und die Parade der Harley Days abgesagt. Gleichzeitig herrschte in allen vier norddeutschen Bundesländern einfach eine sehr hohe Waldbrandgefahr. In Mecklenburg-Vorpommern musste wegen eines Brandes sogar vorsorglich eine Stromtrasse abgeschaltet werden, um den Schaden an der Infrastruktur zu vermeiden. Besonders bemerkenswert war auch die Reaktion der Deutschen Bahn. Zum ersten Mal überhaupt führte der Konzern eine spezielle Hitze-Sonder Kulanz ein und er riet die Reisenden ausdrücklich auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Und auch der Regionalverkehr, da gab es auch Probleme. Der Metronom, der meldete mehrere hitzebedingte Störungen an der Schieneninfrastruktur. Gleichzeitig war die Klimaanlage am Limit und kann die vorgeschriebene Innentemperatur in den Zügen nicht mehr eingehalten werden. Dann dürfen die Fahrgäste aus Sicherheitsgründen auch wirklich nicht mehr befördert werden.
Jetzt wollten sich viele an den Küsten abkühlen. Ging das an der Nordsee? Sie aber wirklich besser als an der Ostsee?
Ja, also die Nordsee, die war am Wochenende wie eine große Klimaanlage. Der Seewind, der hat relativ kühle Luft vom Wasser an die Küste gebracht. Deshalb sind auf den Inseln und direkt am Meer oft nur Temperaturen zwischen 20 und knapp 30 Grad gemessen worden. An der Ostsee war der kühlende Effekt deutlich schwächer oder hat erst später eingesetzt. Und im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern war es richtig heiß. Dort sind dann auch höchste Temperaturen von Norddeutschland gemessen worden, bis zu 40,9 Grad. Entscheidend war also weniger die Nähe zum Wasser, als die Windrichtung, wo der Seewind ausblieb, konnte sich die Hitze nahezu ungebremst ausbreiten.
Und nach der Hitze kamen dann an manchen Stellen die Gewitter. Wie heftig waren die?
Besonders betroffen war Schleswig-Holstein. Da hat die Leitstelle eine turbulente Nacht mit mehr als 300 Feuerwehreinsätzen gemeldet. Mehr als 10-mal mussten Einsatzkräfte zu brennenden Häusern ausrücken, meist nach vermuteten Blitzeinschlägen. Dazu sind Bäume umgestürzt und auf der Straße stand dann noch das Wasser. In Niedersachsen war es dann ähnlich. Die Feuerwehren, die waren auch dort wegen Blitzeinschlägen und Sturmschäden im Einsatz. Also insgesamt ein Wochenende der Extreme. Erst Rekordhitze, dann kräftige Gewitter mit Sturm und Starkregen.
Dankeschön, Claire Schnitzlein aus der Norddeutschland-Redaktion. Ja, so eine extreme Hitze und das, obwohl der Sommer gerade erst gestartet ist, das ist schon ungewöhnlich, sagen auch unsere Wetterexperten. Die warnen auch davor, dass das jetzt wohl so weitergehen könnte. Umso wichtiger ist die Frage, wie gut sind wir darauf vorbereitet und was lässt sich da noch machen, auch durch die Politik? Birte Sönnigsen, NDR 2 Berlin. Wer ist denn überhaupt zuständig, um uns vor Hitze zu schützen?
Das ist der Job der Kommunen. Die haben die Aufgabe, Hitzeaktionspläne zu erstellen. Das klappt in der einen Kommune besser, in der anderen eher schlechter. Aber die sollen festlegen, wie zum Beispiel Warnungen vor extremer Hitze ablaufen, wie man die meisten Menschen erreicht. Die sollen sich auch angucken, wer sich dann um die besonders gefährdeten Menschen kümmert. Guckt, ob die genug trinken und nicht in super heißen Wohnungen sitzen und dort überhitzen. Die müssen prüfen, ob vielleicht Rettungsdienste dann verstärkt oder Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Und die Kommunen entscheiden auch, was sich konkret vor Ort verändert. Also wo Sonnensegel angebracht werden, um etwa auf Spielplätzen für Schatten zu sorgen. Sie entscheiden, ob Trinkbrunnen aufgestellt werden, wo Flächen entsiegelt werden. Also um da weniger Asphalt zu haben, der sich dann entsprechend aufheizt und die Städte noch heißer macht. Stattdessen sollen sie schauen, wo es mehr Grünflächen geben kann, wo Bäume gepflanzt werden sollen, die dann dabei helfen, so eine Stadt auch natürlich runterzukühlen.
Die Kommunen sind das eine, aber welche Rolle spielt dabei der Bund?
Die Ampelregierung hatte ein Klimaanpassungsgesetz und eine Strategie beschlossen. Da sagt der Bund zum Beispiel, dass die Kommunen Klimaanpassung betreiben müssen. Insgesamt sind da die Vorgaben aber nicht super konkret und häufig scheitern diese ganzen Maßnahmen auch an der Umsetzung. Häufig liegt es am Geld. Und bisher kann der Bund bei der Finanzierung oft nur bei einzelnen Modellprojekten helfen oder über einen bestimmten Förderzeitraum. Damit der Bund dauerhaft größer in die Finanzierung der Klimaanpassung einsteigen könnte, müsste das Grundgesetz geändert werden. Es bräuchte da eine Ausnahmeregelung, die die Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe definiert.
Dankeschön, Birte Sönnigsen, NDR 2 Berlin. Das muss diesmal besser laufen. Da sind sich auch im DFB-Team wohl alle einig. Heute Abend geht's bei der Fußball-WM gegen Paraguay. Vor allem aber geht's ums Weiterkommen ins Achtelfinale nämlich. Und es geht darum, das schwache Spiel und die Niederlage gegen Ecuador hinter sich zu lassen. Ecuador wollte den Sieg mehr als wir, hatten Spieler danach gesagt. Holger Dahl aus dem ARD-WM-Team in Boston, wo das Spiel ja heute Abend läuft. Wie sehr will das DFB-Team denn heute gegen Paraguay gewinnen?
Ja, natürlich dieses Mal unbedingt. Also es war ja wirklich so gegen Ecuador, dass man wusste, das Ergebnis ist im Grunde genommen egal, also zumindest für den weiteren Turnierverlauf. Das ist jetzt natürlich nicht so. Also wenn du jetzt verlierst, dann ist die WM in Mexiko, Kanada und den USA für Deutschland Geschichte. Das dann gegen Paraguay, den Weltranglisten 37. Also das wäre gleichzusetzen mit dem Vorrunden aus bei den letzten beiden Weltmeisterschaften. Das kann niemand wollen.
Jetzt hatte sich Bundestrainer Nagelsmann danach zurückgezogen, um aus der Pleite Lehren zu ziehen, wie er gesagt hat. Welche könnten das denn sein?
Ja, da sind wir jetzt alle super gespannt. Also er hat sich in der Abschlusspressekonferenz nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Also bei den letzten Spielen hat er ja fast mehr oder weniger die ganze Aufstellung schon vor dem Spiel gesagt. Dieses Mal ist Nagelsmann so ein bisschen sphinxmäßig und lässt alles im Wagen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es keine großen Überraschungen geben wird in der Startformation. Also Nathaniel Brown war ja verletzt zuletzt. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder links verteidigen. Und ansonsten rechne ich eigentlich mit den Leuten, die zuletzt auch gespielt haben.
Wie stark haut kurz vorm Spiel das rein, was die englische Fußballlegende Gary Lineker über das deutsche Team gesagt hat, nämlich für ihn eine der schwächsten Mannschaften, die er je gesehen hat.
Also ich glaube schon, dass Lineker, wie wahrscheinlich viele internationale Fußballfans, jetzt nicht so überzeugt sind von Deutschland. Kai Havertz ist das gestern in der Pressekonferenz auch nochmal gefragt worden. Ich fand seine Antwort eigentlich gut, hat gesagt, wir haben schon genug damit zu tun, über die Aussagen der deutschen Experten zu sprechen. Jetzt müssen wir uns auch noch zu den internationalen äußern. Das lassen wir mal besser. Also er hat das locker genommen. Ich finde allerdings, dass Julian Nagelsmann in diesen Tagen deutlich angespannter wirkt, als das vielleicht noch bei der letzten Europameisterschaft der Fall war. Also er merkt schon, dass er eigentlich von allen Seiten angezählt wird.
Heißt, wie sind die Chancen, dass das heute Abend auch wirklich besser läuft?
Also ich glaube, die sind groß. Also klar, Paraguay ist so ein bisschen vergleichbar mit Ecuador, aber schon auch noch ein bisschen schlechter. Das ist wieder eine Mannschaft, die sehr körperlich spielen wird. Aber die Erfahrung hat Deutschland ja jetzt gerade gegen Ecuador gemacht und irgendwie müssen sie dafür ja jetzt auch Lösungen finden. Ganz persönlich rechne ich mit einem klaren Sieg. Bin also sehr optimistisch. Frag mich nicht, was ich glaube, wie es, wenn es danach gegen Frankreich im Achtelfinale weitergeht. Aber ein Schritt nach dem anderen. Also für heute Abend 22:30 Uhr. 20:30 deutscher Zeit, bin ich mir ziemlich sicher, dass Deutschland das souverän gewinnt.
Dankeschön, Holger Dahl aus dem ARD-WM-Team in Boston. Wir nehmen dich beim Wort. Anpfiff beim Spiel Deutschland gegen Paraguay ist heute Abend um 22:30 Uhr.
Und das war Katrin Schlass mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.